Begegnungen, die den Unterschied machen, wo andere Potenziale sehen, die man selber noch nicht gesehen hat, Innovation und Female Leadership. Darüber geht es heute in unserem Podcast. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind knapp 60% der Mitarbeitenden des Mohammed bin Rashid Space Centers Frauen. Und 65% der Tech-Stipendien gehen an junge Wissenschaftlerinnen. Viele davon arbeiten in der Raumfahrt. Auch in Österreich zeigen Frauen wie die Reserveastronautin Nicola Winter oder analog die deutsche Astronautin Carmen Köhler, dass Female Leadership die Zukunft in Technik und Innovation maßgeblich mitprägt. Vielleicht, weil sie Technologie anders denken, beziehungsorientierter, vernetzter, nachhaltiger. Sie sehen Innovation nicht als Selbstzweck, sondern als Beziehungssystem zwischen Menschen, Planet und Zukunft. Was das für modernes Leadership bedeutet, darüber spreche ich heute mit Michaela Ernst, Journalistin, Autorin und Mitbegründerin von Chiconomy. Herzlich willkommen zu unserer Folge 12 unseres Podcasts Weichenstellen. Mein Name ist Anne Breitner, ich begleite Organisationen in der digitalen Transformation, im Change Management und in der kundenzentrierten Ausrichtung. Heute freue ich mich sehr auf meine Gesprächspartnerin, mit der ich mich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich viel und stark verbunden fühle. Michaela Ernst, Journalistin, Autorin des Buches Error 404 sowie Herausgeberin und Mitbegründerin von Chiconomy. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein kann.
Wir haben angesprochen, schon im Vorspann, Innovation ist weiblich. Michaela, du sprichst oft, dass echte Innovation nicht nur aus Systemen und Technologien entsteht, sondern aus der Beziehung entsteht. Zur Idee, zu den Menschen, zur Umwelt. Wie können wir das verstehen? Möchtest du darüber ein bisschen etwas erzählen?
Ja, der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist natürlich, wenn man sich die Startup-Gründungen anschaut. Die meisten Startups, und das ist ja der Innovationsbereich schlechthin, die von Frauen gegründet werden, sind im NGO-Bereich, sind im Klimabereich, sind im Gesundheitsbereich. Mhm. Also wie du schon gesagt hast, es geht immer sozusagen nicht um die reine Technologie oder das fortschrittliche Ding an sich, sondern auch in Beziehung mit jemandem stehen, in Beziehung zu einer Sache stehen, in Beziehung zu einer Verbesserung stehen. Und dieses ganze Aerospace-Thema ist mich eigentlich angesprungen. Mhm. Das erste Mal in Zusammenhang eben mit Carmen Köhler, mit der deutschen Astronautin, die ursprünglich eine Friseurin war, weil das einfach so vorgesehen war für junge Mädchen. Man wird Friseurin oder Verkäuferin. Sie ist Friseurin geworden. Und sie hatte das große Glück, dass sie einen Mathematikprofessor als Kunden hatte, der ihr Interesse und ihre Begabung für Mathematik entdeckt hat und gespürt hat und sie ermutigt hat, dass sie diesen Weg weiter verfolgt und dass sie die Ausbildung macht, dass sie Mathematik studiert. Und so ist es dann dazu gekommen, dass sie sozusagen Astronautin wurde. Und das Wichtige ist, dass du natürlich auch, wenn du sozusagen in diese Bereiche vorstößt, die als traditionell männlich gelten, dass du erkennst, wer deine Partner sein können und wer dich voranbringen kann und dass du dann diese Angebote auch annimmst und auf den Zug aufspringst. Und der Punkt mit Aerospace, der dann sozusagen immer wieder hat dieses Thema meine Wege gekreuzt. Es gibt auch in München eine Aerospace Tech Week, wo ich im Vorjahr kontaktiert wurde, ob ich nicht auf einem Panel sitzen möchte und gesagt habe, ja, aber ich bin keine Aerospace-Expertin. Und die haben gesagt, ja, aber viel aus der Aerospace-Welt hat ganz viel mit der normalen Unternehmerwelt zu tun. Es lassen sich ganz viele Brücken ziehen. Und ich war total fasziniert, dass die eben zwei Panels zum Thema Frauen und Aerospace hatten und auch ein eigenes Frauennetzwerk. Ja. Und was all diese unterschiedlichen Geschichten, die da auf mich zugekommen sind, die mich angesprungen haben, verbindet, ist, dass es eigentlich immer darum ging, auch ein neues Leben an einem anderen Ort neue Möglichkeiten, eine neue Ressourcenschöpfung und Optimierung voranzutreiben. Also sind immer sozusagen sehr viel positive Bilder, die mit dieser Aerospace-Forschung verknüpft werden, verbunden sind. Und deshalb ist es für mich kein Zufall, dass so viele Frauen sich in diesem Bereich engagieren. Noch dazu auch in Ländern, die jetzt, sagen wir, nicht unbedingt bekannt sind für ihre Frauenförderungsprogramme. Ja,
ja, Frauenförderungsprogramm ist ein gutes Stichwort. Davon gibt es ja in vielen großen Organisationen Bemühungen, um sozusagen hier auch Frauen Mut zu machen, in ganz vielerlei Hinsicht. Aber nicht nur das Thema Frauen und Männer, jetzt sehr klassisch gesprochen, sondern wir haben ja heute in vielen Organisationen sehr viele Nationen vertreten, das heißt auch viele Generationen vertreten. Das heißt, wir brauchen ja auch ein neues Verständnis von Führung, um in diesen Dialog, in diese Beziehung kommen zu können. Du hast hier einige Beispiele mitgebracht zum Thema Kommunikation und Führungsbilder. Was braucht es denn, damit hier sozusagen ein guter Dialog entstehen kann und wir mit nicht nur herausfordernden Zeiten, sondern auch mit diesen vielen verschiedenen Bedürfnissen, Anforderungen, Beziehungserwartungen umzugehen in einer Organisation?
Also es braucht zuerst mal sozusagen eine Unternehmenskultur, die wirklich, wir kennen das, diverse Teams haben eine höhere Produktivität und das ist alles auch durch Zahlen belegt und das wird immer wieder gepredigt auf Kongressen und bei Veranstaltungen. Aber wir brauchen auch Unternehmen, die über das Theoretische hinausgehen und sich Modelle überlegen, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Und ich habe vor vielen Jahren, wo es noch gar nicht so sehr darum ging, wie man die unterschiedlichen Kulturen zusammenbringt, sondern wo es einfach auch darum ging, dass auf einmal sehr viele Generationen, unterschiedliche Generationen an einem Arbeitsplatz miteinander arbeiten, durfte ich Einblick in einen Technologiekonzern bekommen und die haben so ein Generation-Pairing-Modell gemacht, wie die zum Beispiel ihre Arbeitsprozesse automatisiert haben, haben sie geschaut, dass immer sozusagen ein erfahrener, langjähriger Mitarbeiter mit einem jungen, technologieaffinen Mitarbeiter im Team sitzt. Und der Junge hat dem Alten sozusagen die Griffe beigebracht und auch so Hacks, wie man sich einfach leichter zurechtfindet in der neuen Welt. Und der Alte hat dem Jungen wieder ganz viel von seinem Erfahrungsreichtum, von seinem Wissen weitergegeben, weil du ja auch zur Erfahrung nach wie vor sozusagen etwas enorm Wichtiges ist, auch wenn Geräte viele Arbeitsprozesse einen abnehmen und man das Gefühl hat, ja, das macht eh jetzt der Computer oder die Maschine. Aber du musst ja auch dann, es kommen ja oft Krisensituationen und dann ist Erfahrung wichtig. Ja? Mhm. Oder wenn irgendetwas nicht so reibungslos funktioniert, dann ist das Wissen wichtig. Mhm. Und das finde ich ist ein besonders schönes Beispiel gewesen. Wir haben auch, was ich auch gehört habe beim Forum Alpbach, von so einer großen Nahrungsmittelkette, wo ganz viele unterschiedliche Nationalitäten zusammenarbeiten. Die haben so Sprachkurse entwickelt und haben diese Sprachkurse, die waren am Anfang besucht und dann hat das Interesse total nachgelassen und keiner wollte mehr die Sprache lernen. Und dann haben sie sich so spielerische Modelle mit Belohnungssystemen und so ein bisschen eine Gamification des Sprachkurses überlegt. Und wurden auch mehrfach dafür ausgezeichnet, weil sie wirklich ganz, ganz hohe Erfolgsquoten damit erzielen konnten. Und sozusagen der Zulauf zu diesen Sprachkursen gewaltig gewachsen ist. Und Sprache ist natürlich quasi der zentrale Punkt, wenn es geht um Austausch, Erfahrungsaustausch, gute Kommunikation. Ja, funktioniert nicht ohne gemeinsame Sprache. Also das finde ich ist auch ein sehr schönes Beispiel. Und dann gibt es so mein ganz persönliches Lieblingsbeispiel, weil es sozusagen ein Beispiel ist, das jeder für sich regeln kann und jeder mitnehmen kann und es braucht kein großes Investment dafür, ist dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Und da geht es darum, dass das ist ein Psychologe mit Schwerpunkt Kommunikation, er geht davon aus, dass wir nicht zwei Ohren haben, sondern dass jeder Mensch vier Ohren hat. Und diese vier Ohren teilt er auf in ein Appellohr, in ein Beziehungsohr, in ein Sachohr und in ein Selbstbekundungsohr. Und da gibt es so ein ganz ein banales Beispiel und jeder wird sofort wissen, was ich meine. Ein Mann und eine Frau sitzen im Auto, sie sitzt am Steuer und er sagt zu ihr, da vorne ist grün. Und jetzt gibt es natürlich vier verschiedene Ohren, die dieses da vorne ist grün hören. Es gibt das erste Ohr, das hört, die Ampel ist grün, das ist das Sachohr. Dann gibt es das Appellohr, das heißt, na willst du nicht fahren, da vorne ist grün. Ja? Dann gibt es das Beziehungsohr, das sagt, bist du blind oder was? Da vorne ist grün, grüner wird's nicht mehr. Ja? Und dann gibt's das Selbstbekundungsohr und das sagt, da vorne ist grün und ich würde jetzt gerne weiterkommen. Und das, ich finde, dieses Modell zeigt so schön, wie kompliziert Kommunikation ist, weil wir haben alle diese vier Ohren. Das heißt, nicht nur ich, die jetzt sozusagen diese Message empfängt, da vorne ist grün, sondern auch mein Gegenüber, wenn ich ihm antworte, der kann auch wieder mit vier Ohren hören. Mhm. Und die Kunst ist sozusagen, dass man lernt, sich in der Kommunikation mit seinen vier Ohren, jeder sich mit seinen vier Ohren dem anderen anzunähern. Das Beste ist natürlich die Sachebene. Also wenn man sich immer wieder bemüht, Themen auf eine Sachebene zu bringen. Ich rede jetzt vom Beruflichen. Mhm. Und ich glaube, wenn einem das bewusst ist, diese Situation, dann kann man auch vieles mit mehr Humor und mit mehr Leichtigkeit betrachten. Und man kann vor allem wirklich daran arbeiten, Kommunikation unter Generationen, unter unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche soziale Backgrounds, unterschiedliche Lebensgeschichten einfach zu verbessern.
Jetzt ist es ja so, dass Sprache ja sozusagen das Werkzeug ist, um Kommunikation auch wirklich zum Erfolg zu führen. Beschäftigen sich ja auch im Zeitalter der KI mit modernen Sprachmodellen viele Unternehmen auch damit, wie kann man sozusagen Sprache besser einsetzen, wie kann man kalmieren, wenn es hitzig wird, wie kann man Unterschiede in der Sprache, in Kulturen durch geeignete Sprachmodelle identifizieren oder auch sprechbar machen. Wie geht es dir mit diesem Thema, wenn es um KI und Sprachmodelle geht?
Also ich wende da KI sehr gerne an. Ich finde, bevor ich noch zu meinem persönlichen Standpunkt komme, möchte ich gerne ein Beispiel erwähnen von einem Startup, das schon vor fast 10 Jahren gegründet wurde, würde ich sagen, Witty Works. Und die haben sich zum Beispiel darauf spezialisiert, in Recruiting-Prozessen Sprachmodelle anzubieten, die sozusagen zielgruppengerichtet sind. Konkret ging es damals darum, dass die Tech-Branche einfach mehr Frauen rekrutieren wollte, ganz allgemein. Und das Problem war, dass bei diesen Inseraten die Sprache so gerichtet war, dass sich vor allem Männer angesprochen gefühlt haben und keine Frauen. Es hat kaum weibliche Bewerbungen gegeben. Und da hat Witty Works zum Beispiel ein Modell ausgearbeitet, wie man diese Recruiting-Inserate umformulieren kann, dass sich auch Frauen angesprochen fühlen. Mhm. Und es ging um denselben Job, aber die Message nach außen war eine andere, ja, oder irgendwie inkludierender, ja. Und das ist das eine, also auf dieser beruflichen Ebene, finde ich, können KI-Sprachmodelle wahnsinnig viel bringen. Mhm. Und für einen selber auch. Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen. Also nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel. Ich möchte ein Mail schreiben an einen Kollegen oder Vorgesetzten, über den ich mich wahnsinnig geärgert habe. Und ich hack da meine ganze Wut rein und mein ganzes Gift rein und furchtbare Ausdrücke, furchtbarer Tonfall, alles schrecklich. und sage aber dann der KI, und jetzt bringen wir das bitte in eine sozial verträgliche, verbindliche, freundliche Form, wo trotzdem meine Message, meine Kernbotschaft nicht verloren geht. Mhm. Und dann macht das die KI und dann schaue ich nochmal drüber und dann hat das wahrscheinlich eine Sprache, die nicht meiner Sprache entspricht. Und dann schaue ich, dass ich das sozusagen in meine Form bringen kann. Und so, dass es authentisch klingt, weil das ist ja total wichtig, nicht? Weil wenn man dann auf einmal mit einem hölzern auswendig gelernten Text daherkommt, dann klingt das fast genauso wie eine Provokation, wie wenn man seine ganze Wut rauslässt. Also es ist wichtig, dass es authentisch ist. Und das Schöne, finde ich, ist an dieser Situation oder an diesem Beispiel, dass man seine Emotion nicht zurückstecken musste, weil man hat sie ja sozusagen in den Computer reingeworfen, in das Sprachmodell reingeworfen. Man ist sozusagen die Wut los und gleichzeitig hat man gelernt, was es für Alternativen gibt und für andere Möglichkeiten, um das Gleiche auszudrücken, aber eben auf eine verbindliche Art und nicht auf eine trennende Art.
Wenn wir jetzt aus dieser Perspektive, was heute schon alles möglich ist, und draufschauen, kommen wir doch auch zu dem Thema deines Buches Error 404. Das liegt jetzt schon einige Zeit zurück. Damals haben wir von Industrie 4.0 gesprochen, heute sprechen wir von Industrie 5.0. Wo siehst du denn heute Parallelen so im Rückspiegel, wo du sagst, okay, das war damals schon Thema, ist heute auch wieder Thema? Und wo siehst du vielleicht Aspekte, wo du sagst, das würde ich heute kritischer oder positiver betrachten?
Also das Verbindende oder das Gleichbleibende ist, dass damals schon, was mich wahnsinnig überrascht hat, ein sehr hoher Prozentsatz der Befragten, ich habe mit 159 Arbeitern aus 3 Fabriken in unterschiedlichen Automatisierungsstadien gesprochen, 76% haben gesagt, dass sie ihre Arbeit für sinnstiftend halten und 72% haben auch gesagt, dass sie jederzeit diesen Job wieder machen würden. Mhm. Und dieser hohe Sinnstiftungsfaktor hat mich deshalb erstaunt, weil es ja damals überall hieß, Industrie 4.0, also quasi die Automatisierung von Arbeitsprozessen, würde zu einer Entmenschlichung der Arbeit führen. Und das ist dann nicht eingetroffen. Meine Erklärung dafür war, dass die Menschen auch durch die Arbeit an diesen technisch sehr komplizierten Geräten, durch die ständigen Weiterbildungsprozesse auch ein hohes Maß der Verantwortung empfunden haben. Mhm. Und Verantwortung klingt für viele im ersten Moment oder kann für viele im ersten Moment für abschreckend klingen, weil Verantwortung etwas anstrengend ist. Aber Verantwortung ist auch sehr oft mit Sinnstiftung verbunden. Und Menschen, die viel Verantwortung tragen, haben auch oft ein sehr stark ausgeprägtes Sinngefühl. Und das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Und deshalb glaube ich, dass sozusagen dieses Sinnstiftungsgefühl weiter relativ stark ausgeprägt ist. Ich glaube auch, es haben damals auch gesagt, dass der Arbeitsdruck zugenommen hat. Das waren 56, knapp 57%. Das, glaube ich, hat sich verändert. Ich glaube, dass heute über 70% sagen würden, dass der Arbeitsdruck zugenommen hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass es heute nicht mehr diese 72%, die es damals noch waren, dass sie wieder ihren Job ergreifen würden, diese Zahl, glaube ich, ist gesunken. Ich glaube nicht, dass so eine hohe Arbeitszufriedenheit herrscht. Also Sinnstiftung ja, Arbeitszufriedenheit mit den aktuellen Arbeitgebern. Es sind doch in letzter Zeit zahlreiche Studien erschienen, dass, glaube ich, jeder dritte Österreicher daran denkt, in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr seine berufliche Situation zu verändern. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das stimmt. Ich weiß nur, es war eine richtig hohe Zahl, die mich doch sehr stark verwundert hat, dass es im Moment nicht so toll ausschaut, wenn es um die Zufriedenheit geht.
Du beschäftigst dich ja intensiv mit psychologischen, gesellschaftlichen Ebenen des Wandels. Hast du eine Erklärung dafür, wo du sagst, ich glaube, dass sich diese Entwicklung dorthin fortgeschritten ist?
Das ist ja zu mehr Unzufriedenheit. Ich denke, es gibt mehrere Erklärungen dafür. Ich denke, eine der Erklärungen ist, dass frühere Generationen. Und ich habe das sozusagen auch, wie ich so in meinen ersten 20, 30 Arbeitsjahren auch so erlebt, frühere Generationen gewusst haben, wenn sie an einer Sache dranbleiben, wenn sie ihr Wissen erweitern, wenn sie Einsatzbereitschaft zeigen, wenn sie Freude an der Arbeit zeigen, wenn sie motiviert sind, wenn sie mit Veränderungen mitgehen, die hatten doch relativ gute Aufstiegschancen und es hat auch sozusagen immer mehr Geld gegeben. Also es ist sozusagen alles gewachsen, es war alles im Aufbau und man konnte ein Ziel formulieren und konnte sich auch relativ sicher sein, dieses Ziel zu erreichen, wenn man die meisten dieser Eigenschaften, die ich vorher erwähnt habe, in sich getragen hat und überzeugend auch nach außen getragen hat. Und das ist jetzt nicht mehr so. Menschen verlieren oft ihre Arbeit aus Gründen, die sie nicht nachvollziehen können. Menschen werden geholt in Jobs, in Positionen, in Abteilungen, die dann relativ kurz danach wieder aufgelassen werden, weil gespart werden muss oder weil eine Krise hereinbricht. All diese Dinge erlebt man. Also es gibt so überhaupt keine Sicherheiten in Bezug auf eine Entwicklung. Und man muss eine hohe Resilienz haben. Mhm. Man muss auch so eine hohe Bereitschaft haben, sich zu verändern, eine höhere, als das früher der Fall war. Und das haben nicht alle. Und man fordert es zwar immer wieder ein, aber manche Menschen können das einfach nicht. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass das oft nicht eine Frage des Unwillens ist, sondern manche haben einfach auch nicht die innere Fähigkeit dazu, mit diesen Anforderungen, die die Arbeitswelt heute stellt, mitzugehen. Mhm. Und das ist demotivierend, ja, dass es dann irgendwie diese irrsinnige Unsicherheit.
Und es gibt auch noch wenig Antworten auf diese Unsicherheit.
Ja.
Also auch mir würde jetzt auch dazu noch kein Beispiel einfallen, wo ich sage, da sehe ich schon erste Ansätze, mit dieser Unsicherheit gut umzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du schon etwas kennengelernt hast in diese Richtung. Aber ich glaube, das wird sicherlich eine der größten Herausforderungen für uns in den nächsten Jahren auch werden, diese Unsicherheit für uns auch auszuhalten.
Genau. Ja, und der zweite Aspekt ist natürlich auch, dass es immer schwieriger geworden ist, sich materiell etwas zu schaffen. Also es geht nicht nur darum, sich eine Karriere zu schaffen und das Ziel, das man sich gesetzt hat, zu erreichen, sondern der nächste Punkt ist ja auch, dass es immer, die Lebenskosten sind mittlerweile so wahnsinnig teuer und dass es wirklich schwierig geworden ist, speziell für junge Leute, sich etwas zu schaffen, etwas aufzubauen. Mhm. Und das nimmt natürlich auch ordentlich viel Motivation raus. Ja?
Das stimmt. Du hast dir ja mit Shikonomy auch etwas Großartiges aufgebaut. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du Shikonomy gegründet hast und was war dein Ziel mit Shikonomy?
Also ich muss sagen, Shikonomy war für mich ein Glücksfall, weil ich war ja schon über 35 Jahre Journalistin, wie dieses Projekt entstanden ist. Und das war eine Idee von Andreas Dressler, ein Wiener österreichischer Verleger, der auch das Wirtschaftsblatt mitgegründet hat, der die Zeitschrift Diva mitgegründet hat und einige andere Produkte. Und der mich kontaktiert hat und gefragt hat, hättest du nicht Lust, das Konzept für ein Wirtschaftsmagazin für Frauen zu entwickeln? Und ich war eigentlich damals schon so ein bisschen am Sprung, dass ich mir gedacht habe, naja, ich sollte mir ein zweites Standbein aufbauen. Ich habe ja HR studiert und ein bisschen stärker in diese Richtung gehen. Und dann wird man schauen, was journalistisch sich tut. Und wie er mich gefragt hat, habe ich mir gedacht, nein, aber das ist so ein spannendes, tolles Projekt. Weil ich war ja auch 16 Jahre beim Trend. Ich habe fürs Profil das Innovationsressort geleitet, Sonderhefte zum Thema Wirtschaft und Geld gemacht. Und es ist mir natürlich immer aufgefallen, dass diese Sonderhefte und das auch beim Trend vorwiegend Frauenköpfe zu sehen waren. Das hat sich mittlerweile geändert. Aber damals war es so, dass, wenn es um Wirtschaft ging, dass in der Öffentlichkeit in erster Linie Männer abgebildet waren. Und es waren, ich sage, zwei Handvoll Frauen. Und die waren seit Jahren dieselben. Und man hat überhaupt nicht geschaut, wen gibt's da noch, wer kommt danach? Und ich wusste aber aus meiner Lebenserfahrung, aus den Menschen, die ich gekannt habe, aus meiner persönlichen beruflichen Erfahrung, dass es viel mehr tolle Frauen gibt, die eine Bühne verdienen würden, nur gibt die ihnen niemand. Und deshalb sind wir natürlich genau zum richtigen Moment gekommen. Die Zeit war reif und der Andi Dressler hat das erkannt. Und wir sind gestartet mit dem Magazin und dann kam Corona und das war, so schrecklich das alles war, war das für uns ein Glücksfall, weil wir uns sehr schnell überlegen mussten, okay, was können wir noch für Aktivitäten setzen, um wahrgenommen zu werden? Ja, weil es war ja damals alles gesperrt. Die Leute haben wirklich andere Sorgen gehabt, als sich ein Wirtschaftsmagazin für Frauen zu kaufen. Und dann haben wir hatten schon eine ganz tolle Community. Wir sind schon mit einer super Community gestartet, weil wir die 80 größten Frauennetzwerke vom Start weg als Partnerinnen hatten. Und diese tollen Frauen haben sich, also einmal in der Woche hat sich eine Expertin bereit erklärt, bei einem Zoom-Workshop eine Stunde lang kostenlos ihre Zeit zur Verfügung zu stellen, den anderen Frauen aus der Community Wissen weiterzugeben. Und da ging es damals um Dinge, wie präsentiere ich mein Unternehmen auf Social Media. War ja noch ganz neu. Ja, das hat ja vor Corona kaum jemand gemacht oder machen müssen. Aber das war dann auf einmal überlebensnotwendig. Wie reiche ich Förderungen ein? Ja, wie schaffe ich auch mit kleinem Vermögen in den Anlagemarkt sozusagen reinzugehen. Was gibt es da für Modelle? Und so hatten wir jede Woche ein anderes Thema und sind dann draufgekommen, dass wir sozusagen mit diesen stark inhaltsbezogenen Serviceleistungen uns ein weiteres wichtiges Standbein aufbauen können. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben das dann fokussiert auf Finanzen und auf den MINT-Bereich. Und dann ja, ist eine Vielzahl von Events dazugekommen, haben dann noch den HR-Bereich stärker dazugeholt. Und was für mich eigentlich das Schöne ist, ist, dass ich ja, wenn ich Shikonomy anschaue und das heute sehe, fließen ja diese beiden Dinge, die ich, wie ich quasi vor der Gründung von Shikonomy war, die ich zusammenfließen lassen wollte, nämlich HR und den Journalismus. Das fließt heute für mich alles zusammen. Also in Wirklichkeit kann ich beides machen.
Das ist eine tolle Geschichte.
Ja, es ist wirklich eine schöne Geschichte, schöne Erfolgsgeschichte.
Wir schließen ja immer unseren Podcast mit so einem Takeaway. Was sind denn so aus deiner Sicht die drei Takeaways für die Frauen, um ihnen Mut zu machen, auch an ihre Geschichte zu glauben und diese zu schreiben?
Also ich habe heute in der Früh habe ich eine Buchbesprechung gelesen im Falter, im Neuen. Und da geht es um das Buch Nemesis Töchter von Tara Louise Witwer. Und da geht es um viel Wut, aber noch mehr Mut von Frauen. Und die Buchkritik endet mit diesem schönen Satz: Frauen, die zusammenhalten, verändern die Welt. Und ich finde, das ist jetzt sozusagen wirklich so für mich auch das Bild eines modernen Feminismus, dass sich diese Wut und der Mut nicht mehr gegen spezielle Feindbilder richtet oder gegen die Männer richtet, sondern dass es sich gegen das System richtet. Und dass das durchaus erfolgreich sein kann, zeigt das Beispiel der isländischen Frauen, für die es sogar einen Begriff gibt, die Sprakar oder Sprakar, so nennt man diese besonders mutigen und dynamischen Frauen, die Dinge verändern und voranbringen können, die ja vor, also 1975 einen Generalstreik, sich zu einem Generalstreik verbündet haben. Und Island wurde dann das erste Land, wo es nahezu gleiche Löhne gegeben hat, wo Gleichstellungsfragen sehr rasch gelöst wurden und wo es eine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft gibt. Und ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich Wut und Mut gegen ein System oder gegen das vorherrschende System richten können und das Ergebnis ein höchst erfreuliches und produktives sein kann. Und das würde ich mir auch für uns wünschen.
Vielen lieben Dank, Michaela, für deinen Blick, dein Engagement, deine Klarheit und unser Gespräch heute. Ich nehme aus dem Gespräch vieles mit. Vor allen Dingen, dass wir vernetzter, menschlicher, aber auch mutiger sein sollten und den anderen auch mehr Mut machen für ihre Geschichte. Und es würde mich interessieren, was ihr euch aus dem Gespräch heute mitnehmt. Und ich hoffe, die Folge hat euch so inspiriert, wie sie mich inspiriert hat, vor allem mit Frauen, mit der Wirtschaft und die Technologie, die sie aktiv mitgestalten können. Abonniert unseren Kanal, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und wir sind bereits in Planung und freuen uns, wenn wir uns in 6 Wochen wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Als Audioversion könnt ihr unseren Podcast überall dort hören, wo Podcasts, zum Beispiel auf Spotify, ausgestrahlt werden. Als Video gibt es unsere Folgen exklusiv hier auf YouTube. Also abonniert unseren Kanal und freut euch auf die nächste Folge.